Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was war das für eine Woche? Plaitier Benko ist in U-Haft genommen worden. Diese U-Haft ist inzwischen wieder bestätigt, also wird die nächsten Wochen auch noch im Grauen Haus in Wien, Josefstadt, verbringen müssen. In einer Einzelzelle übrigens, das schlimmste Gefängnis Österreichs. Auch seine Mutter hätte aussagen sollen, sie kam nicht. Wir werden schauen, wie sich das mit dem Stiftungsrecht überhaupt vereinbaren lässt. Das ist ein Thema. Parallel dazu sickerten diese Woche erste Unstimmigkeiten aus den Regierungsverhandlungen durch. Zwischen ÖVP und FPÖ knirscht es gewaltig im Gebälk. Mag sein, dass diese Zweierbeziehung vielleicht auch noch scheitert. Und der Opernball steht vor der Tür. So wie es ausschaut, wird der erste Opernball sein ohne gewählten Kanzler in der Loge. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Christian W. Mucher bei uns im Studio, Verleger und braun gebrannt. Er kommt gerade von einem Urlaub aus den Malediven zurück. Wie war's, Herr Mucher?
Ja, danke für die liebe Einladung. Zum einen guten Abend allerseits. Die Bräune täuscht ein bisschen, weil auch vor den Malediven hat der Klimawandel nicht Halt gemacht und von den 3 Wochen, die wir dort waren, waren gute 8-9 Tage ordentlich verregnet. In den Nächten hat es immer geregnet, hohe Wellen, Stürme. Mein Nachbar hat den Boden von der Terrasse weggerissen. Wir sind dann auf die wetterabgewendete Seite der Insel in eine andere Villa verlegt worden. Aber gelegentlich gab es auch ein bisschen Sonne. Und jetzt halt eine Woche zwischendurch in Wien, alles wieder ins Laufen bringen im Verlag. Und dann eine Woche Kitzbühel und dann kommt ja schon der Opernball. Aber vorher jemand, dem es nicht ganz so luxuriös im Moment ergeht, nämlich René Benko. Er hat eine Einzelzelle, haben Sie mir gerade gesagt. Das habe ich nicht mitgekriegt in den Medien, die ich mit WhatsApp auf den Malediven lesen konnte. Und die Haftprüfung, das war so zu erwarten, ist bestätigt worden. Er kommt also nicht in einer, ich glaube, 4er- oder 6er-Zelle. Ich habe auf Facebook eine wunderschöne Illustration machen lassen von Stockbetten, weil diese Zellen haben ja Stockbetten und haben geschrieben, der Kauf von Kickerleiner hat sich für René Benko wunderbar rentiert. Er hat dort jetzt am letzten Tag noch ein Stockbett für seine Zelle bekommen, aber das war halt ein bisschen bösartig. Er hat natürlich viel Schadenfreude gekriegt. Aber ich glaube zu Recht, weil wenn du so ein patziges Leben führst und da um Milliarden Menschen geschädigt hast und alle sitzen da und es passiert nichts und dann dauert es 1,5 Jahre, bis die auf die Idee kommen, dass es da vielleicht sowas wie Verdunkelungsgefahr gäbe, ist das schon ziemlich lang und ich verstehe, dass die Volksseele kocht. Jetzt zu Ihrer Frage, was die Stiftungen betrifft. Das ist ein bisschen ein kompliziertes Thema, aber versuchen wir es logisch und chronologisch aufzubauen. Ich habe meine Stiftung im Jahr 2000 gegründet. Ich habe auch eine, aber nicht um irgendwas zu verstecken, sondern weil ich der Meinung gewesen bin, dass das Familienvermögen und auch Unternehmensteile in einem sicheren Hafen geschützt sein sollen, vor wem auch immer. Das ist immer eine feine Sache. Das Stiftungsrecht im Jahr 2000 war weit, weit freundlicher für den Stifter, als es das heute ist. Das heißt, das war damals ganz junges Recht. Das junges Recht heißt, du hast die Institution der Stiftung. Was bedeutet eine Stiftung? Ich habe Vermögen, ich bin der Stifter oder andere oder mehrere Personen. Ich bringe dieses Vermögen in die Stiftung ein. Danach ist es nicht mehr mein Vermögen, sondern es ist ein Vermögen, das der Stiftung gehört. Man hat sich also dieses Vermögens von diesem Vermögen komplett befreit. Und danach gibt es Stiftungsvorstände, die dann nach dem Wunsch des Stifters vorgehen. Das heißt, es gibt eine Stiftungsurkunde, da steht drin, was die Stiftung soll, zum Beispiel Erhalt des Privatvermögens, Erhalt der Firmenanteile und so weiter. Dann gibt es eine sogenannte Stiftungszusatzurkunde und in der verfügt der Stifter dann, wie abgestimmt werden soll, wer welche Zuwendungen wann bekommt.
Ja, aber jetzt heißt es in den Vorwürfen gegen René Benko, dass er bei beiden Stiftungen, das eine ist die Laura Privatstiftung in Österreich und eine zweite in Vaduz in Liechtenstein, dass er eigentlich derjenige ist, der in diesen Stiftungen gefuhrwerkt hat, wie er es wollte, und er Zugriffsrecht hat auf diese Stiftungen, wo viele Dutzende, wenn nicht gar hunderte Millionen geparkt sind.
Also dazu kann man Folgendes erklären. Es gibt ein sogenanntes Widerrufsrecht dieser Stiftung. Wenn man nun auf dieses Widerrufsrecht der Stiftung, das heißt, dass man die auflöst und dass man alles wieder herauszieht, verzichtet, dann ist es rechtskräftig, dass nach ein paar Jahren, ich glaube es sind 5 Jahre oder sowas, dann kein Zugriff mehr auf dieses Vermögen von außen mehr erfolgen kann. Es sei denn, es gibt strafrechtliche Gründe, dass man da noch hineinkommt oder es hat jemand was verschleiert oder sonst etwas. Erstens. Zweitens, bei den Stiftungen wurde und wird es üblicherweise in Österreich nicht, dass ich das täte, so gehandhabt, dass der Stiftungsvorstand natürlich vom Stifter, und der ist dann meistens der Stiftungsbegünstigte, also der sagt, in der Stiftung sind jetzt 10 Millionen, da kommen 100.000 an Zinsen raus, die Zinsen sind jedes Jahr an mich als Begünstigten auszubezahlen. Das steht dann in der Stiftung drin, da wird das ausbezahlt. Dann müssen die Stiftungsvorstände das jetzt machen. Parieren diese Stiftungsvorstände, dann machen die natürlich das, was der Stifter sagt. Parieren sie nicht, und das kann ganz schnell passieren, dann hat der Stifter ein Problem. Deswegen gibt es ja auch viele Fälle, wo Stifter dafür sorgen, dass sie diese Stiftungsvorstände, die für eine gewisse Zeit bestellt sind, dass sie die rausekeln oder dass sie die entfernen oder dass sie sogar fertige Rücktrittsansuchen von den Stiftungsvorständen haben, waren die nicht spuren, dass sie sich entledigen können. Aber jetzt kommen wir zum Benko. Was hat er also gemacht? Der hat diese ganzen Vermögenswerte in die Stiftung hineingeschoben. Damit sagt er, es gehört nicht mehr mir. Ich bin ziemlich überzeugt, das weiß ich nicht, dass er auf die Widerrufsrechte der Stiftung nicht verzichtet hat, aber das ist nicht so relevant. Und in dem Moment kann er sagen, ich putze mir ab, das ist ja nicht mehr mein Geld. Und juristisch hat er recht. Es ist nicht mehr sein Geld. Wenn dann aber freilich durch die Indizien, durch das Telefon abhören, durch Kommentare, wo er dann sagt, ich glaube, die spinnen wohl alle, oder wo er sagt, ich, und dann kommt man plötzlich darauf, dass nicht er, die Stiftung, das haben wir ja alles nachlesen können, dann musst du natürlich den Eindruck gewinnen, dass das nichts anderes als eine Strohkonstruktion ist, die dazu dient, dass er das Vermögen geparkt hat. Was kann man jetzt verstecken in einer Stiftung? In einer Stiftung kann man alles verstecken. Das Problem ist nur, dass, wenn man es in die Stiftung hineingebracht hat, man erstens einmal ja den Nachweis erbringen muss, dass man das rechtmäßig erworben hat. Das heißt, du kannst ja nicht gestohlene Sachen in die Stiftung hineinschieben, dann hast du ein Problem, dann wird das nicht anerkannt. Und das Zweite ist, ich habe mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt, weil es ja auch im Todesfall immer eine entscheidende Sache ist. Du kannst nicht so leicht in diesem Land Dinge verschwinden lassen. Letzten Endes kommt alles irgendwo wieder raus. Das heißt im Klartext, wenn du Kryptowährungen hast, okay, dann kommt nur der zugreifen, der die Codes hat. Aber das Ganze ist natürlich schon so, dass ich fest davon überzeugt bin, und ich glaube auch die Staatsanwaltschaft und die Haftrichter, weil sonst wäre es ja nicht zu der Bestätigung gekommen, dass hier gewaltige Werte in diesen Stiftungen geparkt sind, dass diese gewaltigen Werte in Wirklichkeit ein Schattenreich des Benkoschen Reiches sind, wo er schon mit Akribie und Vorsatz die letzten Jahre daran ist. Man muss sich das ja überlegen, das sind ja unheimlich komplizierte Verträge. Das ist ja alles verschachtelt. Das musst du ja alles argumentieren. Und der Anwalt hat gesagt, seiner Mutter geht es nicht gut. Ich glaube, die Frau ist, wenn ich mich nicht irre, 72 oder sowas. Oder
ja, und sie ist ja die Begünstigte.
Und ja, und das ist natürlich auch ein Witz, weil ich meine, wenn jemand ein paar hunderttausend Euro für die Miete des Hauses im Monat
238.000 Euro. Das ist aber ein großes Haus in Innsbruck.
Ja, aber wer braucht eigentlich ein Mietshaus, für das man 238.000 Euro im Monat bezahlt? Und ich habe mir das Ding schon genauer angeschaut. Eigentlich ist der Kasten potthässlich. Was sagen Sie? Ich finde den scheißlich.
Das stimmt, ich stand davor. Ich würde mich da drinnen auch nicht wohlfühlen.
Geschmackloser Betonbunker. Bunker im Südstaaten-Stil, der ja nach Tirol einpasst, wird eh fast aufs Auge.
Ja, und vor allem auch von Nachbarn einsehbar.
Aha, also, das ist das Allerschlimmste, weil die wirklich Reichen haben immer eine Qualität. Die kaufen alle Nachbarn auch dazu, damit ihnen keiner ins Schlafzimmer
das schaut. Das geht da nicht in Innsbruck, aber man muss dazu sagen, es gilt für René Benko wie für alle anderen auch natürlich die Unschuld.
Wie muss sich der Typ jetzt fühlen mit seinen Maßanzügen, mit Uhren, die ein paar hunderttausend Euro kosten, mit den Ferraris? Ich habe alleine gesehen, es sind zwei Ferraris im Wert von ein paar Millionen, die er da irgendwo in seinem Bereich gehabt hat. Mit, ich weiß nicht, Privatkoch und Butler, um Gottes Himmels Willen. Jetzt wurde ja diskutiert, dass der Butler zu teuer ist. Wie fühlt sich so einer, wenn er dann seine wunderbare Bleibe gegen schwedische Gardinen tauscht?
Ja, wenn
aber er hat eine Einzelzelle, gell?
Ja, wenn die Eisentour zufällt, wird man sicher nachdenklich auch dann, wenn es am Freitag zur Essensausgabe geht. Normalerweise gibt es in der Josefstadt am Freitag Backerbsensuppe und Kabeljau. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Die Geschichte der Woche war sicher die Festnahme von René Benko. Er sitzt in der Wiener Josefstadt. Die U-Haft wurde verlängert und wahrscheinlich wird er auch die nächsten Monate in der U-Haft bleiben. Die Frage, die es jetzt gilt, kann man eine Stiftung eigentlich knacken? Ja, wie kann man eigentlich einen Stiftungsvorstand oder Stiftungsbegünstigten austauschen? Herr Mucher, Sie haben ja selbst eine Stiftung.
Also, da muss man mal unterscheiden. Erstens, es gibt die Stiftung, da gibt es den Stifter, also der hat die Stiftung begründet, der bringt jetzt sein Vermögen
Das war
ein.
Der René Benko.
Das war der René Benko. So, wenn der jetzt den Widerruf der Stiftung nicht aufgelöst hat und das unwiderruflich dort drinnen ist, dann ist das Geld weg. Das gehört nicht mehr ihm. Wenn aber die Stiftung noch widerrufen kann, könnte er sein Geld und seine Werte, die er da drinnen hat, wieder rauslösen. Hat allerdings einen Nachteil. Kostet 27,5% Köst. Das heißt, das versteuerte Geld und die versteuerten Dinge, die du in die Stiftung hineingeschoben bist, musst du noch ein weiteres Mal versteuern, was relativ blöd ist, weil das rentiert sich überhaupt nicht. Erstens. Zweitens, die Wahnmachthafter in der Stiftung sind die sogenannten Stiftungsvorstände. Das müssen drei sein und ein vom Gericht bestellter Stiftungsprüfer. Und diese Vorstände sucht natürlich der Stifter aus, dass sie den Stifterwillen umsetzen. Passiert aber oft, dass die dann nicht machen, zum Beispiel wenn der Stifter tot ist, dann bereichern sich die selber oder räumen die Stiftung auf. Gibt es jede Menge Beispiele, erstens. Zweitens, sie sind nicht so einfach abzuberufen. Und drittens, die Stiftungsvorstände dürfen nicht Familienangehörige sein. Das wäre am praktischsten, wenn er sagt, als Stiftungsvorstand nehme ich jetzt meine Frau, meine Schwester und meinen Bruder. Ich sage eine Hausnummer. Das geht aber nicht, weil das ist untersagt. Das heißt, Stiftungsvorstände müssen dritte Personen sein. Die Stiftungsbegünstigte kann jemand sein, in dem Fall die Mutter, die der Herr Benko bestimmt, aus dem ganz einfachen Grund, weil dann kann man nicht auf ihn zugreifen, wenn es zu irgendwelchen Beschlagnahmungen kommt und er kann sagen, das Geld ist bereits in der Stiftung drin, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Begünstigte ist die Mama, der Mama steht dieses Geld zu und was hat die Mama zu tun mit der Firma Signer? Nun, die Mama hat viel mit der Firma Signer zu tun, selbstverständlich, weil die wissen natürlich dort alles, was gespielt wird und das Ganze ist schon eine infame Methode, aber das Stiftungsrecht hat sich in einer Hinsicht geändert und dann höre ich schon auf mit diesem sehr komplizierten Thema. Zum Beispiel hieß es ursprünglich bei der Stiftung, wenn man Vermögenswerte in eine Stiftung hineingibt, dann sind sie nach einigen Jahren, wenn man auf den Widerruf verzichtet hat, den Erben entzogen. Hat sich bereits geändert. Vermögen, das in die Stiftung hineinkommt, wird, das ist ausjudiziert, dem Pflichtteil zugerechnet. Und Es ist auch nicht so einfach mit Vermögen, das man hineingegeben hat, dass man glaubt, es ist dort verschwunden, wenn dieses Vermögen nicht rechtmäßig dort hineingekommen ist oder wenn es dann irgendwelche Machleukeles gegeben hat, wo man da was gedraht hat und da Vermögenswerte zuerst verschoben hat und dann hier große Positionen reingeschoben hat. Ich glaube, das Ganze ist muss ein gigantischer Gerichtsakt sein, wird Jahre dauern und ob man das jemals wirklich entwirren kann, diesen gordischen Knoten, weil das ja eine irrsinnige Arbeit von dem René Benko gewesen ist. Diese Verschachtelungen, diese Konstruktionen, diese ganzen Verschleierungsmethoden, die er hier gemacht hat. Das ist ja eine Riesenarbeit. Hätte der Mann was Gescheites gemacht in der Zeit, hätte er ja Millionär werden können.
Ja, wir werden sehen, wie sich das auflösen wird. Bis zu 2 Jahren kann die U-Haft dauern. Es ist ein riesiger Akt, der hier zu bewältigen ist. Und zu der Frage, warum das erst so spät passiert ist, die Festnahme von René Benko, da sagen die Fahnder, naja, weil wir eben schauen wollten, ob er Fehler macht, wie agiert er. Und die Festnahme als solches basiert ja auf Dutzenden abgehörten Telefongesprächen, E-Mails, die mitgelesen wurden und Zeugenaussagen. Das ist ein Thema dieser Woche. Das andere, die Regierungsverhandlungen. Herr Mucher, es knirscht ein wenig im Gebälk. Blau-Schwarz ist doch nicht so harmonisch, wie man es ursprünglich geglaubt hat. Zu Beginn hat man gemeint, das wird in 1-2 Wochen erledigt sein. Man hat ja gemeinsame Forderungen. Jetzt schaut es eben so aus, dass die FPÖ einerseits der ÖVP vorwirft, dass sie Scheinverhandlungen führt, auf der einen Seite mit der FPÖ und im Verborgenen mit der SPÖ ein wenig Kontaktaufnahme pflegt. Wie sehen Sie das, was da momentan passiert?
Also ich habe in ein paar Dingen und darf nicht sagen durch wen, aber durchaus von sehr hoher Stelle Einblick in verschiedene Strukturen, die hier sind. Habe gestern mit dem Vorstandsdirektor eines der größten österreichischen Unternehmen, der auch da in viele Gespräche involviert ist, gesprochen, der mir gesagt hat, er glaubt, dass es an der Kippe steht. Ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich eher dazu tendieren würde, das kommt nicht zustande. Aber das 11. Gebot heißt, du sollst dich nicht täuschen. Und überlegen wir und analysieren wir aber mal gemeinsam, wo knackt es denn am meisten? Erstens, ORF. Beim ORF ist es jetzt so, die Steiermark hat einen neuen Stiftungsrat in den ORF entsandt, nämlich das ist der Thomas Brandner, der ehemalige Online-Chef des ORF, der dort vom neuen steirischen Landeshauptmann Kunasek in den ORF entsandt wurde. Und er und Westenthaler gemeinsam haben natürlich jeden Tag, oder Westenthaler vor allem, den ganz großen Auftritt Zerschlagung des ORF. Ich habe mit dem ORF-Generaldirektor über dieses Thema schon vor vielen Wochen gesprochen, wo er mir gesagt hat, das bedeutet, durch FM4 fällt, das Rundfunkorchester fällt, ORF3 ist nicht mehr zu halten. Also da wurde schon sehr massiv von seiner Seite argumentiert. Und ich habe vor 2 Tagen mit Roland Weißmann nicht gesprochen. Sie verstehen den kleinen Scherz. Wo irgendwo die Schlussfolgerung fällt, weil ich habe ein Interview in einer kleinformatigen Tageszeitung gelesen und da spricht er selber in dem Interview in einem Nebensatz bereits eine Finanzierung durch die Bundesregierung an. Das heißt im Klartext, Weißmann lässt sich dieses Hintertürl offen, würde das niemals bestätigen, aber wo der die 700 Millionen, die er braucht, herkriegt, ob aus der Haushaltsabgabe oder aus der Regierung, er wird so oder so nehmen und die Tür nicht zuschlagen, um seinen ORF zu erhalten. Faktum ist, das ist ein ganz, ganz großer Knackpunkt, aber auch ein Abtauschknackpunkt. Und jetzt reden wir über die zweite Sache und ich glaube, das wird, um es auf Wienerisch zu sagen, definitiv nicht eingehen, nämlich die Bankensteuer, die Bankenabgabe. Nun muss man dazu sagen, dass nach Corona die Banken ja definitiv bereits Milliarden, die sie ja nach den Corona-Unterstützungen bekommen haben, wieder zurückgebracht haben, erstens. Und zweitens, jetzt sage ich etwas, was unpopulär ist, es ist in diesem Land durchaus opportun, immer auf die Banken zu schimpfen. Ich nehme jetzt einmal als Beispiel Raiffeisen, weil da kenne ich mich relativ sehr gut aus. das Unternehmen kann man ja jetzt nicht nur als Moloch und Krake sehen, das weiß ich nicht, die Zinsen von den Leuten wegnimmt, sondern die Raiffeisen-Idee ist ja eine wunderbare Idee, erstens. Und zweitens, man muss ja mal verstehen, was leistet dieses Unternehmen für Österreich. Ich glaube, Raiffeisen braucht keinen Verteidiger, aber es sollte doch irgendjemand einmal was sagen zu diesem Thema. Erstens, im Bereich Raiffeisen sind hunderte Unternehmer und Tochtergesellschaften, die hier agieren. Und diese Tochtergesellschaften sind zum Teil gewaltige Unternehmer, von der Raiffeisen Ware bis zu ich weiß nicht was, wo Arbeitsplätze geschaffen werden, wo Dinge passieren, die positiv sind für das Land. Zweitens, im sozialen Bereich, im menschlichen Bereich leistet alleine die Raiffeisen-Gruppe irrsinnig viel. Drittens, im Medienbereich. Die Raiffeisen-Gruppe zum Beispiel hat im letzten Jahr einen gewaltigen Verlust des Kurier abgedeckt, hat aber auch Probleme mit ihren Beteiligungen bei der Niederösterreichischen Nachrichten, bei der Burgenländischen Volkszeitung. Das wird ja bezahlt. Mir hat einer der Raiffeisen-Macher gesagt, sie haben schon die 25,3 Millionen, die der Kurier im letzten Jahr verloren hat. Ihr Problem ist nur, dass den Mitgesellschafter dazu bringen müssen, das mitzubezahlen. Das heißt, dass wir den Kurier noch haben, verdanken wir Raiffeisen. Und ich finde das wichtig, auch wenn ich hier bei Österreich sitze. Ich schätze den Kurier sehr. Ja? Und das Zweite, außerdem ist er so wie ich 70. Ja? Und das hat mich ja auch seit meiner Kindheit begleitet. Zweitens, hier passieren viele positive, konstruktive Dinge. Und die Banken, allen voran Raiffeisen, und man sagt, die ÖVP sei eine Teilorganisation von Raiffeisen, um es scherzhaft zu sagen, werden diese Bankensteuer, natürlich Bankenabgabe, nicht zulassen. Jetzt ist die Frage, tauscht man den ORF gegen die Bankenabgabe ab? Aber das ist so wie bei einer Ehe. Du kannst, wenn du ein Ehebündnis einschließen willst, deinem Ehepartner nicht einen Wunsch vorschreiben, wo du weißt, der kann ihn nicht erfüllen. Also wenn, ich sage jetzt ein blödes Beispiel, ja, der eine Ehepartner dem anderen sagt, ich laufe jeden Tag 12 Kilometer und du musst die nächsten 5 Jahre auch 12 Kilometer laufen, dann wird seine Frau sagen, Hase, ich renne nicht die nächsten 12 Jahre, nur weil du mir das vorschreibst. In den nächsten 5 Jahren 12 Kilometer. Und das probieren die jetzt gerade. Das kann jetzt ein Showkampf sein, es schaut aber nicht so aus.
Ja, was glauben Sie jetzt? Platzt es?
Ich tendiere eher dazu, mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 zu 45 zu sagen, das wird schief gehen. Oder ohne Bankenabgabe, aber mit einem geschrumpften und abgespeckten ORF. Weil ich glaube, das ist der FPÖ fast wichtiger als die Banken. Aber diese Bankengeschichte ist eine populistische Maßnahme. Viel von dem, was hier läuft, sind ja populistische Maßnahmen, die die Menschen gerne hören wollen, die aber letzten Endes gar nicht so besonders viel bringen.
Ja, und wenn es platzt, welche Alternativen hätte
man? Es gibt keine anderen Alternativen, weil die Zuckerl Koalition ist gescheitert, ÖVP, SPÖ sehe ich nicht mehr, DOSCO ist im Burgenland stärker denn je und in der SPÖ wird DOSCO nicht zum Zug kommen, weil es pfeifen die Spatzen von den Dächern. Der Wiener Bürgermeister und DOSCO sind sich überhaupt nicht grün, deswegen hat er ja jetzt auch die Grünen gewählt, weil die ja im Burgenland für ihn der einfachst zu regulierende Faktor ist. Also die burgenländische Grüne hat zugegeben, sie hätte sich ein anderes Kleid angezogen, wenn sie gewusst hätte, was da alles passiert. Nee. Und sie vor die Presse treten muss. Die hat nämlich gar nicht damit gerechnet, dass sie hier in Koalitionsverhandlungen im Burgenland eintritt. Also das sind alles Sachen, die zahnradmäßig zusammenpassen, dazu die Wahl in Wien, wo ich glaube, Niederösterreich hat gezeigt, Niederösterreich ist anders. Die Mittelleitner hat gut den Angriff der FPÖ abgewehrt. Auch im Burgenland hat das beim Herrn Hofer nicht so geklappt, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat, obwohl man Zugewinne hat. Und es werden die Karten neu gemischt in diesem Land. Aber ich glaube auch, dass eine Neuwahl danach nicht besonders viel bringen wird, weil diese Pattsituation, diese Blöde, die wir haben, verändert sich nicht und wird auch mit anderen handelnden Personen sich nicht massiv verändern.
Ja, es gibt ja diesen Spruch, es gibt kein schlechtes Wahlergebnis, nur eine schlechte Politik, die zu einem derartigen Ergebnis geführt hat. In Wien übrigens schaut es nach neuesten Umfragen so aus, 40% für SPÖ und Ludwig und die Freiheitlichen liegen bei 23% und die ÖVP mit Karl Mahrer bei 10%.
Aber ich glaube, die ÖVP liegt sogar an vierter Stelle, wenn ich mir jetzt mal das gesehen habe.
Ja, genau. Ja,
und da muss also ein Dritter noch jemand anderer sein, nämlich die Grünen.
Genau.
Ja. Und das wäre also schon sehr erstaunlich, weil ich halte den Karl Mahrer für einen, ich kenne den persönlich wirklich sehr gut, seit vielen Jahrzehnten, und das ist wirklich ein Gescheiter. Das Problem ist halt, dass er, glaube ich, mit aktionistischen Guerilla-Maßnahmen ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist und vielleicht eine etwas defensivere, ein defensiverer Medienapproach das Bessere gewesen wäre. Aber ja, mal schauen, die arme ÖVP in Wien.
Ja, wie wir sehen, es ist ja nichts Neues. Ja, jetzt zu einem komplett anderen Thema, der Opernball.
Oh ja.
Sie sind ja ein Dauergast am Opernball, es ist der erste Opernball nach Richard Lugner. Und so wie es ausschaut, wird kein gewählter Kanzler in der Loge sitzen, sondern ein bestellter mit Alexander Schallenberg. Was wird der Opernball bringen?
Am Opernball ist ein Kanzler auch. Mir ist der nie aufgefallen. Mir wäre der auch nie abgegangen. Mir wäre auch ein Bundespräsident nicht abgegangen, weil am Opernball gehst du ja nicht, um den Kanzler zu sehen. Ja, beim Kurz habe ich ihm die Hand geschüttelt. Sondern am Opernball gehst du ja, um dich zu amüsieren, um zu tanzen, um Freunde zu treffen, auch um ein bisschen Geschäft zu machen. Wobei das Geschäft, das man am Opernball macht, das wird auch immer ganz, ganz falsch eingeschätzt. Das ist ja nicht so, dass die Menschen da eine Opernballloge haben und dann kommen die Kunden herein und dann haben die ein Auftragsformular und machen mit denen irgendwelche Geschäfte. So stellt sich das vielleicht der kleine Maxi vor, aber ich plaudere gern aus der Schule, wie ich Geschäft mache auf dem Opernball und das ist sehr einfach. Es kommen dich natürlich Menschen in der Loge besuchen, die man einlädt und meistens bringen diese Menschen mit. Und einflussreiche, wirtschaftlich einflussreiche Menschen haben wirtschaftlich einflussreiche Freunde, die man noch nicht kennt und dann tauscht man halt am Opernball die Koordinaten aus und nach dem Opernball hat man sich sehr nett kennengelernt. Jetzt erzähle ich noch eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Ein Journalist, dessen Namen ich niemals verraten werde, Vorname ist Dominik, hat darauf bestanden, weil ich habe einmal mit dem eine Opernball-Loge gehabt, dass man allen Gästen Champagner gibt. Und meine Frau, die sehr Spaß hat, hat gesagt, bist du wahnsinnig, die meisten sind doch eh nicht mehr nüchtern. Es reicht ja Sekt. Also wenn jemand zu mir kommt, ich bin nicht geizig, aber wenn du dann ungefähr, weiß ich nicht, 120 Gäste dort hast, die dort rein und raus gehen bei deiner Loge. Die ist ja winzig klein. Du brauchst ja einen Schuhlöffel für diese Loge. Und wenn der Lugner da mit 16 Leuten Entourage hineinmarschiert ist, ist das Ganze ja aus den Nähten geplatzt. Weil es können gerade vorne drei, vier Damen sitzen, dahinter stehen die Herren. Also auch, die gingen wirklich gut rein. Und alle anderen stehen eh schon davor. Und da gibt es einen winzig kleinen Vorraum mit einer Garderobe, aber dort stehen die Getränke. Also man muss sich das Ganze irgendwie, ja, wie eine Schlafkabine auf Austrian Airlines in der Business Class vorstellen. Du kannst dieses Bett irgendwie hineinklappen und wenn du dich komplett eingrabst, kannst du dort auch schlafen, aber reden kannst du nicht. Also ich sage immer, für eine Opernball-Loge braucht man einen Schuhlöffel, um hineinzukommen und man braucht jemanden, der dich wieder herauszieht. Und natürlich ist das auch eine Einladung für viele ungebetene Gäste, versuchen dort hineinzumarschieren. Wir haben es heuer gut, weil ich habe ja mit meinem Freund, mit dem wir gemeinsam das Haus des Meeres einladen, den Herrn Babitz und die Vorstände des Hauses des Meeres, weil wir wollen ja was für die Umwelt machen. Und Hans Köppen ist der Vorstand, die mit ihren Frauen dort unsere Gäste sein werden. Und der Stefan Embacher, mein Gastgeber Co., hat eine Sicherheitsfirma. Was natürlich irrsinnig praktisch ist, weil der Stefan bringt seine zwei Security-Leute mit, für die man übrigens auch eigene Eintrittskarten kaufen muss. Also das heißt, wenn dann da 14 Leute drin sind, ich glaube, die Eintrittskarten kosten jetzt irgendwas um die 350 Euro, wird das schon relativ teuer. Und dazu kommen dann natürlich die Getränke, die Preise weiß man. Also das heißt, so ein Abend kommt schon auf etliche zigtausend Euro und einige tausend Euro an Getränken sind da. Aber jetzt kommt das ganz große Aber. Macht man das mit diesen begleitenden Maßnahmen der Gäste, wo dort Geschäft entriert wird oder Netzwerke geknüpft werden, klug? Also es gab kein Jahr, in dem der Opernball mir nicht mindestens indirekt in den Wochen danach wenigstens eine 500.000 an Geschäft gebracht hat. Und dann ist diese Investition in eine Loge durchaus eine sehr kluge Investition. Und die UE24-Leser und Seher und Leser der Zeitschrift und der Online-Pages bitte ich darum, wir haben ja dort einen wunderbaren Artikel gehabt mit drei Kleidern von der Ekaterina, einem roten, einem rosanen und einem grünen, dass Sie bitte aussuchen und ihr helfen, welches sie dort tragen soll. Ihre Designerin ist eh schon sehr, sehr gespannt, welches der Kleider, Anführungszeichen, zum Tragen kommt. Wir Männer haben es einfach. Wir haben Pinguin, Frack und ja.
Und einen Orden.
Nicht einen, lieber Herr Wendel. Ich habe drei. Ich habe das goldene Verdienstzeichen der Stadt Wien, darf ich voll Freude erzählen. Ich habe das goldene Verdienstzeichen des Landes Niederösterreich und seit heuer im Sommer auch das Ehrenzeichen, das Verdienstzeichen des Landes Kärnten. Drei ist das Maximum, was man tragen darf. Ich weiß aber nicht, ob das nicht zu protzig ist. Und der Freund hat mir jetzt einen super Tipp gegeben. Der hat gesagt, was die dezente Version ist, du hast so eine kleine Goldkette und diese Orden gibt es auch ganz klein als Minis, die habe ich auch. Die kriegt man dazu, wenn man den Orden überreicht bekommt. Und wenn man dann die drei Minis hat, wäre das eigentlich an der Uhrkette wahrscheinlich am elegantesten. Aber mehr als drei darf man nicht tragen. Mit dreien ist man, wie man so schön sagt, Sie kennen das Wort, ausdekoriert.
Genau, also die Brust bleibt breit bei Christian W. Mucher.
Und meinem letzten Opernball in meinem Leben, wo ich eine Loge haben werde, weil ich ziehe mich ja aus dem Geschäft zurück. Als Unternehmer kann ich mir das leisten, dass diese Loge hier ja vom Unternehmen auch zur Verfügung gestellt wird, weil ich ja beruflich hier sehr nachhaltig tätig bin. Meine Karten zahle ich mir schon selber. Aber als Privatier dann in der Dimension, das ist nicht mehr drin.
Ja, wir werden sehen, ob die Worte, die Christian Mucher jetzt gesprochen hat, in einem Jahr auch noch so gelten, wie er es jetzt gesagt hat. Ich danke vielmals für diesen wieder sehr aufregenden Wochenrückblick und ich hoffe, es wird ein rauschender Opernball.
Und vorher noch eine Woche Kitzbühel und Skifahren. Es schneit, es wird sicher schön.
Ja, unser Mitleid hält in Grenzen zuerst drei Wochen Malediven.
Ich habe 48 Jahre gearbeitet, Wendel, und jetzt fange ich endlich an, das zu nutzen. Bitte setz mir das doch nicht neidig. Der Neid ist ein Luder. Jetzt setze ich mich langsam zu. Lass mich doch wenigstens jetzt ein bisschen Spaß haben, wenn ich vorher 60 Stunden der Woche in der Woche 48 Stunden gearbeitet habe, lieber Freund. Ist mir das gegönnt, ja?
Wir gönnen Ihnen jede Freude.
Danke.
Danke für das Gespräch.